Hallo. Ich würde euch als Einstieg gerne mit auf eine kleine Reise nehmen. Die ist nämlich sehr essentiell für meinen Vortrag. Genau, und wir fangen damit an, dass wir uns einfach vorstellen, dass wir uns in einer namenlosen großen Stadt aufhalten. Wir sagen vielleicht nach dem Abitur, dass wir diesen Ort meiden und dort nie landen werden. Aber irgendwann treffen wir uns doch dort und sind verabredet mit einem Regie-Team, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Und wir treffen uns mit diesem Regie-Team eigentlich auf einen Kaffee und stehen morgens um 8 auf und laufen durch unser Kiez und sind natürlich bepackt mit vier literarischen Vorschlägen im Gepäck und treffen unser Regie-Team in einem Café, in dem die Bänke so klein sind. Sehr viele Menschen dunkelblaue Mom-Jeans tragen, weiße Sneaker und erstaunlich viele Bücher auf den Tischen liegen haben und anscheinend nicht mehr das Zeitmagazin lesen. Das scheint also mit Mitte 20 nicht mehr angesagt zu sein. Und wir unterhalten uns mit unserem Regie-Team und schwadronieren darüber, dass es gerade ganz viele zeitaktuelle Fragestellungen gibt, um die wir uns kümmern müssen. Denn als Theater habe ich ja einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag. Und damit wir ein bisschen mehr Inspiration bekommen, verabreden wir uns zu einem kleinen Spaziergang durch unser Kiez. Wir müssen mit der U-Bahn fahren und wollen an einen Ort kommen oder an einen Platz, an dem es zwar keine Rosen gibt und man auch keine Rosen kaufen kann, aber der sehr zentral in dieser großen, großen, wichtigen Stadt liegt. Steigen dort aus und machen noch einen kleinen Schwank zu dem Buchladen, von dem wir ja seit Jahren auf Instagram ganz viel hören. Und dieser Buchladen ist sehr essentiell wichtig. Das Regie-Team besteht darauf, dass wir uns das anschauen. Und wir gehen dann dahin und denken von außen schon, aha, hier suche ich vielleicht verzweifelt nach Werken von Suhrkamp oder von Hansa. Denn als ich reinkomme, sehe ich als erstes Neongrün auf Neonpink. Daneben liegen Bücher oder Titel grau mit neonfarbener Schrift darauf. Bücher, die Titel tragen wie Vergewaltigung, Hexen, Boys Don't Cry. Ich nicke also meinem Regie-Team zu und bedanke mich für diesen tollen Ausflug. Aber wir sind noch nicht am Ende unserer Buchhandlungstour. Er stellt mich dem Besitzer dieser Buchhandlung vor. Ich merke also schnell, ich kann nicht mitreden. Ich weiß anscheinend gar nichts über Literatur und viele Dinge sind an mir vorbeigezogen. Denn ich weiß nicht, dass es einen Verlag gibt, der anscheinend Verbrecher heißt. Ich erinnere mich daran, dass ich das mal im Programmheft von einem namhaften, aware, hippen Theater gelesen habe. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass das vielleicht ein Verlag sein könnte. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter und kaufen unser Material für unseren Abend ein, dessen Thema ich vorher noch gar nicht wusste. Es ist inzwischen eine Mischung aus Mutterschaft, ein bisschen flanieren durch Großstädte. Und wir nehmen aber auf jeden Fall noch Thomas Brasch mit, weil den nimmt man am Theater ganz gerne. Das ist auch eine gute Vorlage. Wir machen also weiter und laufen zu einer großen Betonfläche. Ich stelle mir die Frage, warum wir uns, nachdem wir uns im Café im Sitzen getroffen haben, jetzt nochmal auf Beton setzen und treffen auf KostümbildnerInnen, auf die Regieassistenz des Abends und sprechen weiter über unseren Abend und über meinen Auftrag. Ich solle mir am Abend mit dem Team ein Theaterstück anschauen. Das sei ganz, ganz wichtig. Sibylle Berg hat es geschrieben. Ich nicke das also ab, frage erst gar nicht nach, an welchem Haus das jetzt spielt und tue so, als wäre ich total damit d'accord, dass wir jetzt in diesen Abend gehen, der sehr aware, sehr hip und indie ist. Mit allen drei Begriffen kann ich im Kontext noch nicht so viel anfangen. Abends stehe ich also vor diesem Haus mit meinem Team. Theaterleute erkennt man. Sie tragen alle schwarz, trinken schon vor der Vorstellung ein Cremant und sprechen darüber, dass das ja ganz besonders ist. Und was für eine tolle Arbeit ist das bitte? Und man hätte an alles gedacht. Ich denke, aha, das Licht steht, man hatte genug Probenzeit, alle Menschen haben eine faire Gage bekommen. Ich denke natürlich nicht daran, dass wir die hippen Texte verwendet haben und geschaut haben, was die anderen großen Häuser in dieser großen Stadt gemacht haben, um ganz besonders zu sein. Nach dem Abend gibt es noch ein Nachgespräch und wieder sagt die begleitende Dramaturgin, die Rechte des Stückes liegen bei den Verbrechern. Und wieder denke ich mir, was zum Teufel sind die Verbrecher? Das muss ich herausfinden. Und genau das habe ich mich in meinem Vortrag gefragt. Was für eine Bedeutung haben unabhängige Verlage? Der Verbrecherverlag ist ein unabhängiger Verlag für die Literatur- und Theaterbranche. Bevor wir darauf eingehen, ist es erstmal wichtig zu klären, was ein unabhängiger Verlag ist. Unabhängige Verlage sind keine Konzernverlage. Also als großes Beispiel, damit ihr das einordnen könnt, ist zum Beispiel die Random House Gruppe, zu der Bertelsmann, Luchterhand, Mikara oder Goldman gehören, ein großer Konzern. Und ein unabhängiger Verlag agiert immer alleine. Er ist also sehr klein, er hat wenig finanzielle Ressourcen, er hat auch wenig personelle Ressourcen und er hat ein unglaublich großes finanzielles Risiko, weil er komplett alleine dasteht und praktisch keine Förderer für die Arbeit hat. Das Besondere oder Wertvolle an unabhängigen Verlagen ist, dass sie sich an kein Verlagsprogramm halten müssen. Sie können also komplett autark entscheiden, was sie verlegen wollen. Und das führt dazu, dass vor allem in den letzten Jahren ziemlich viele AutorInnen, ziemlich viele neue Stimmen, Menschen marginalisierter Gruppen eine gewisse Art von Öffentlichkeit bekommen haben. Das ist prinzipiell total super und führt zu einer Bibliodiversität in der Literaturbranche. Auf der anderen Seite kommt dann das deutsche Theater oder die deutschen großen Bühnen, die in der Spielzeit, eine Spielzeit geht immer vom Sommer eines Jahres bis zum Sommer des kommenden Jahres, 2019 bzw. 20 exakt ein Stück aufgeführt haben, das aus einem unabhängigen Verlag war. Der sogenannte Verbrecherverlag, inzwischen auch relativ groß, genauso wie Mattes und Salz, das sind die zwei größten unabhängigen Verlage aktuell. Und dieses Stück wurde am Thalia Theater uraufgeführt. Nichts, was uns passiert, von Bettina Wilpert, die auch am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat. Der Roman spielt auch selber in Leipzig. Und in meinem Dasein am Theater gibt es immer zwei verschiedene Schienen, die man fährt. Einmal, man muss die großen Klassiker in den großen Weltkanon auf die Bühne bringen. Und gleichzeitig muss man natürlich aber auch mit der Zeit gehen und dafür sorgen, dass man aware agiert. Und natürlich sind auch viele Kulturschaffende für alle gesellschaftsrelevanten Themen sehr aware. Wir haben also praktisch die Ahnung. Wir haben eine sehr große Deutungshoheit oder viele meiner KollegInnen messen sich diese bei. Und ich habe mich gefragt, warum, wenn denn unabhängige Verlage so viel Wert haben, sehe ich sie auf Theaterbühnen nicht? Warum gibt es plötzlich so einen großen Hype darum, der vielleicht in der Literaturbranche deutlich ist, aber in meinem Kulturbetrieb absolut nicht spürbar ist? Also habe ich mich auf die Suche begeben. Und diese kleine Reise, die wir am Anfang gemacht haben, erlebt man tatsächlich, wenn man vor allem an großen Häusern, es gibt drei gestaffelte Arten von Theatern, Landestheater, Stadttheater, Staatstheater, relativ häufig, denn die jungen KollegInnen, die an Häuser kommen und die vielleicht gerade Regie oder Dramaturgie studiert haben, sind auf jeden Fall, vor allem wenn sie aus Kontexten wie Berlin oder Hamburg oder auch Köln kommen oder München, sehr darauf fokussiert, natürlich neue AutorInnen und neue Stimmen auszuwählen. Auch das ist prinzipiell total gut und absolut notwendig. Problematisch wird das nur, wenn man es nimmt und praktisch es nicht spielt, weil einem der Inhalt per se interessiert, sondern weil es gerade der Trend ist oder weil man weiß, das läuft gut. Das gibt vielleicht den Aufschub, das verkauft sich gut. Und da muss man immer gucken, mit welcher Ernsthaftigkeit man das macht. Und am Ende ist es dann auch die Frage, ob der Hype dem Werk gut oder schlecht tut. Das Problem, das unabhängige Verlage haben in der Arbeit, die ich am Theater mache, ist folgendes. Unabhängige Verlage haben keinen Theaterverlag. Das heißt, möchte ich ein Werk uraufführen, und meistens handelt es sich um Uraufführungen, bin ich dafür zuständig, mit dem Regie-Team oder alleine eine Fassung zu schreiben. Das heißt, entweder muss ich den Roman komplett praktisch in eine Theaterfassung übersetzen. Ich muss also überlegen, welche Figuren übernehme ich. Ich brauche Figurenrede. Oder ich arbeite vom Text ausgehend. Vom Text ausgehend arbeiten bietet sich allerdings nur an, wenn man Stückentwicklungen macht oder kollektive Arbeiten. Also wenn man nicht darauf aus ist, einen Dramenabend zu machen. Das kostet sehr viel Zeit und diese Zeit hat man in einem laufenden Theaterbetrieb und in einer laufenden Spielzeit meistens leider nicht. Ihr könnt euch das vorstellen, es ist natürlich einfacher, wenn ich mir überlege, 10 Jahre lang habe ich keinen Tschechow mehr gespielt, ich glaube, es ist jetzt wieder dran. Natürlich kann ich mir dann die Tschechow-Aufgabe bei Reclam besorgen und dann habe ich sie und dann streiche ich sie zusammen und das ist deutlich weniger Arbeit. Es gibt auch Fälle, dass AutorInnen meinetwegen bei Hansa verlegen, aber bei den großen namhaften Theaterverlagen, das sind aktuell Suhrkamp, Fischer und Rowohlt und die Felix-Bloch-Erben, dort vertreten sind. Das heißt, auch dann frage ich dort an, ich habe die Autorin vertreten, ich würde gerne Werk XYZ von ihr machen. Bei unabhängigen Verlagen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AutorInnen schon an Theaterverlage angeknüpft sind, sehr, sehr gering. Und ein zweites Problem ist auch, dass die Literatur, die in unabhängigen Verlagen verlegt wird, prinzipiell gar nicht darauf ausgelegt ist, auf Bühnen aufgeführt zu werden. Es gibt Beispiele, ich stelle euch gleich jeweils eins dafür vor, an denen sich das total doll anbietet. Und es gibt andere Beispiele, wo das gar nicht funktioniert. Und auch da kommen wir dann wieder zu der Frage, nur weil ich persönlich als Dramaturgin oder als Regie-Team dieses Werk gut finde und glaube, es wäre jetzt total fancy, wenn ich das jetzt mache. Und ich bin dann die Erste, die eine neue sprachlich-literarische Form auf eine Bühne bringt. Ich muss dabei immer bedenken, können das Spielerinnen spielen? Tue ich dem Werk gut? Reicht es zu sagen, ich mache irgendetwas, damit ich irgendeiner Gruppe eine Sichtbarmachung gebe oder dafür sorge, dass sie sie bekommt? Und die klare Antwort aus meiner Sicht ist nein. Das muss alles immer im Verhältnis stehen. Auf der anderen Seite ist es absolut notwendig, dass unabhängige Verlage, ich gehe davon aus, nicht alle wissen, was unabhängige Verlage sind oder lesen explizit nur unabhängige Literatur. Es ist also durchaus notwendig, diese Verlage zu unterstützen. Und ihr könnt euch vorstellen, als Theaterbetrieb, aber prinzipiell auch als Uni oder einfach als großes Gebilde, das für eine Öffentlichkeit und Sichtbarmachung sorgen könnte, ist das in gewisser Weise auch ein solidarischer Auftrag. Zumindest in meinem kulturellen Kontext ist es das. Und es gibt seit ein paar Jahren den Indie Book Day. Der wurde 2013 von einem unabhängigen Verlag aus Hamburg ins Leben gerufen. Der ist meistens im März und war jetzt auch am 20. März erst wieder. Und es geht darum, an diesem Tag explizit Literatur unabhängiger Verlage zu kaufen, sie auf sozialen Medien zu streuen, sich mit Menschen darüber zu vernetzen. Wäre nicht gerade eine globale Pandemie, gäbe es zumindest in Großstädten auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen dazu. Die Buchhandlung, die ich vorhin erwähnt habe, ist zum Beispiel der Ocelot in Berlin Mitte. Also eine Buchhandlung, die sich total explizit dafür einsetzt und dann zum Beispiel sehr viel Programm für unabhängige Verlage macht. Ein Tag reicht aber nicht. Und vor allem viele Buchhandlungsketten wie Thalia oder Hugendubel führen auch wenige unabhängige Verlage. Es kommt also auch immer darauf an, wer kauft diese Literatur ein, wer liest sie als Buchhändlerin und wer gibt dir dann wieder einen Raum dafür. Und zu dem Indie Book Day gibt es außerdem noch die Kurt-Wolf-Stiftung, die auch bei uns in Leipzig sitzt, im Haus des Buches. Und das ist ein Zusammenschluss von unabhängigen VerlegerInnen, die sich 2000 gegründet haben und auch nochmal vernetzen, sehr, sehr viele Veranstaltungen, vor allem rund um die Buchmesse, machen und organisieren, damit unabhängige Verlage und damit auch freischaffende AutorInnen, IllustratorInnen, LektorInnen, VerlegerInnen sich einmal miteinander vernetzen können und einfach viel mehr in die Literaturbranche hineingeraten, als sie es jetzt gerade sind. Und ja, das sind sozusagen die beiden Bereiche. Das heißt, in der Literaturbranche ist natürlich ein unabhängiger Verlag schon mehr angebunden, agiert da auch mehr mit drin, ist aber trotzdem zum Teil oder manche Verlage davon noch ein relativ großer Nischenbereich. Also ich habe ja schon erwähnt, Matthes und Seitz, Verbrecher Verlag, das sind unabhängige Verlage, die inzwischen relativ groß sind. die auch schon mehr Marketingspielraum haben oder vor allem auch mehr personellere Ressourcen haben und tatsächlich auch, wenn wir auf die Theaterbranche schauen, auch da angedockt sind. Ne? Bestes Beispiel, Mattes und Seitz hat vergangenes Jahr den Annette-HeldInnen-Epos herausgebracht, der direkt am Residenztheater in München gelesen wurde und gestreamt wurde. Das heißt, da gab es direkt die Sichtbarmachung des Verlages und dieser großartigen Arbeit. Der Verbrecherverlag hat in der Spielzeit 1920 die einzige Uraufführung an einer deutschen Bühne bekommen als unabhängiger Verlag. Dann gibt es aber auch solche Verlage wie Parasitenpress, das ist ein sehr kleiner Lyrik-unabhängiger Verlag, der natürlich in der Theaterbranche wenig Beachtung findet, weil Lyrik nicht die prinzipielle Form ist, mit der ich auf Bühnen arbeite. Das heißt, das ist wieder nur Füllmaterial. Das wäre sowas, ich mache Tschechow und denke mir, aha, ich übersetze es in die Neuzeit, da habe ich doch in diesem Band etwas gelesen, das packe ich da jetzt mit rein. Und das ist auf jeden Fall ein guter Anfang, aber letztendlich könnt ihr euch vermutlich vorstellen, ihr schaut euch einen Abend an und geht vielleicht, wenn es gut läuft, ins Nachgespräch oder seid in der Einführung, aber vermutlich werdet ihr nicht nach Hause gehen und dann sagen, aha, Moment, dieses Gedicht, diese vier Zeilen, die waren aus der Parasitenpresse, das ist der Verlag, den ich mir jetzt anschaue. Und hinter mir habe ich mal ein paar Beispiele aufgebaut. Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wo der Unterschied dazwischen liegt, eignet sich die besondere Literatur eines unabhängigen Verlags für eine Theaterbühne oder nicht, möchte ich euch gern von Nancy Hünger, 4 Uhr kommt der Hund, vorstellen. Das ist in der Edition Azur erschienen. Edition Azur ist auch ein sehr, sehr kleiner Verlag. Und das besondere erste Kennzeichen an diesem Werk ist schon, es gibt Bleistiftzeichnungen. Ja? Es gibt in diesem Werk also eine Mischung aus Literatur, dazu kommen wir nochmal später, um welche Form es sich handelt, mit der Möglichkeit, dass eine Illustratorin, ein Illustrator auch daran arbeiten kann und Sichtbarmachung erfahren kann. Und 4 Uhr kommt der Hund eignet sich für Bühnenadaption total doll. Es ist eine Hybridform zwischen Lyrik und Prosa. Und ich lese euch mal einen kleinen Ausschnitt vor, damit ihr das einordnen könnt. Und zwar beginnt es so, etwas kann schön beginnen, sage ich, dann beginnt es vielleicht so, wie diese Geschichte begonnen hat. Aber auch wenn etwas vermeintlich schön beginnt, bedeutet es nicht, dass es sich sogleich um eine schöne Geschichte handelt. Auch wenn sie Anfang und Ende vorweist, ist sie deshalb noch lange nicht zu Ende. Und unzweifelhaft schön, diese zweifelhafte Geschichte beginnt, wenn alles bereits zu Ende ist, nicht sehr schön. Das war jetzt so, wie ich es gelesen habe, denn das komplette Buch hat keine Interpunktion. Das heißt, SpielerInnen können je nachdem, wie sie Sprache setzen und wie sie sprechen, den Inhalt verändern. Das ist natürlich für eine Bühnenadaption hochgradig spannend und eine Herausforderung für SpielerInnen. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, man kann damit arbeiten. Hier wäre ich wieder in meiner Pflicht als Dramaturgin oder als Regie-Team, daraus eine Bühnenfassung zu machen und überhaupt eine Spielsequenz zu entwickeln, weil am Ende ist das einfach nur ein Monolog. Ein Beispiel, wo das nicht funktionieren würde, sind Fingerpflanzen von Anna Kim bei Topalian und Milani erschienen, ein kleiner Verlag von einem Buchhändler aus Ulm gegründet mit seinem besten Freund. Auch hier haben wir wieder Kunstwerke. Wir haben also nicht nur Literatur, sondern wieder bildende Künste dazu. Und so schön wie das Werk ist, handelt es sich hierbei um ein Erzählband, der sprachlich zwar ansprechend ist, aber es gibt keine Handlung. Es gibt einfach nur Bildbeschreibungen. Ein bisschen vergleiche ich das böse gesagt mit den Beschreibungen von Effi Briest, wenn sie auf der Schaukel sitzt im Garten. Das heißt, ich kann da als Bühne nichts draus machen. Es eignet sich also nicht. Ich könnte natürlich sagen, ich mache das, weil das Thema ist vielleicht gerade hip oder das kann was werden. Aber zumindest haben SpielerInnen und am Ende auch ich als Dramaturgin oder als Regie-Team keinen Spaß damit und gewinnen damit auch nichts. Die Frage ist jetzt, was müsste denn passieren, damit unabhängige Verlage mehr Sichtbarkeit erfahren? Und was sollte das Theater mit unabhängigen Verlagen denn machen? Und ich würde sagen, auf den ersten Punkt gibt es einfach nur eins. Wir müssen uns darüber vernetzen, wir müssen darüber sprechen. wir müssen in Buchhandlungen auch mal nachfragen, was gibt es denn für Verlage, wenn uns das interessiert. Und wir müssen uns überlegen, ob wir einen relativ alten, weiß geprägten literarischen Kanon, den wir vielleicht von der Arbeit oder auch in der Uni zum Teil mitbekommen, ob wir das nicht hinterfragen sollten, was wir vermutlich alle schon tun, aber ob es nicht Möglichkeiten gibt, es aufzubrechen. Und was das Theater machen kann, ist ganz einfach hinschauen und nichts inszenieren, nur weil es vielleicht gerade hip sein könnte oder irgendein anderes großes Haus das gemacht hat, sondern sich immer zu fragen, ist es das wert? Und ja, ich kann dazu ganz viel erzählen, aber als kleinen Überblick, glaube ich, ist das jetzt erstmal ganz gut.